Aktuell möchte die Aktion Rauchfrei im Mai die Raucher, die Raucherinnen zum Aufhören bewegen. Wer mitmacht und es schafft, einen Monat lang rauchfrei zu bleiben, kann Preise gewinnen. Die Freiheit vom Suchtmittel, die gibt es obendrauf. Schauen wir uns ein Unterthema an. Rauchen und Kultur, Rauchen und Schreiben, ein Thema für sich. Der österreichische Schriftsteller und Essayist Robert Menasse, der pocht auf diese enge Symbiose.
In der Hegelgasse gab es früher eine Trafik. Die hatte ein Schild: Tabaklieferant für alle bedeutenden lebenden Dichter. Noch kein Todesfall. Gestorben ist die Trafik, die Dichter haben ein Nachleben. Das erste Land, das ein absolutes Rauchverbot eingeführt hat, war Irland. Bis dahin hatte Irland die meisten Literatur-Nobelpreisträger. Seither habe ich nichts mehr von der irischen Literatur gehört. Aber wie auch immer, ich brauche Zigaretten. Zum Träumen und Sinnieren. Punkt. Anderes Thema.
Hat er dem Standard gesagt 2017, aber nein, Herr Menasse, wir bleiben beim Thema. Wir schauen auf die lange Kulturgeschichte des Rauchens. Und das machen wir zusammen mit Lutz Liebert, der leitet in Vierraden bei Schwedt das Tabakmuseum und hat es mit aufgebaut. Guten Morgen, Herr Liebert.
Guten Morgen, guten Morgen.
Also, es gibt Darstellungen von tabakrauchenden Maya-Priestern, die sind 2,5 Jahrtausende alt. Ich möchte in etwas jüngerer Geschichte und regional einsteigen, nämlich beim Tabak als das Gold der Uckermark. Die Gegend um Schwedt rum war ein großes Anbaugebiet. Wie ist es dazu gekommen?
Der Tabak ist ja im Prinzip im 17. Jahrhundert in Deutschland verbreitet geworden. Und die Uckermark hat sich als eines der Anbaugebiete spezialisiert. Das hängt damit zusammen, dass einerseits die Hugenotten aus Frankreich, die ja nach 1685 dem Potsdamer Edikt in die Brandenburg nach Brandenburg gekommen sind, eine große Kolonie in Schwedt und Vierraden gegründet haben. Und vor allem, dass auch das Anbaugebiet selbst sich dabei günstig erwiesen hat. Die klimatischen Bedingungen sind ja so, dass hier in der unteren Oder sehr viel Sonnenschein ist. Andererseits hohe Luftfeuchtigkeit durch die Oderniederung. Und das sind ideale Bedingungen. Und dazu kommt noch der leichte Sandboden. Das sind ideale Bedingungen für den Tabakanbau. Und hier wurden speziell Sorten angebaut, die sich für die Zigarrenproduktion geeignet haben. Also es war das Höhepunkt im 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert.
Gibt es noch Tabakanbau in der Uckermark?
Geringem Maße, ja. Es gibt nur einen Anbaubetrieb, der auf einer großen Fläche industriell mit Maschinen den Tabak anbaut, nicht mehr wie früher in einer Handarbeit. Der wird aber heute vorwiegend dann verarbeitet zu Shisha-Tabak.
Zu was?
Zu Shisha-Tabak.
Ah, okay. Also diese, die zum Verdampfen, ja, sozusagen, ja, in den Blubbergefäßen. Ja. War Tabak von Anfang an ein Genussmittel?
Eigentlich nicht. Tabak hat eigentlich eine Bedeutung. Also Sie hatten ja erwähnt, die alten Maya und sowas, da war das rituelles Produkt gewesen, weil Ansprechen von Göttern oder Heiligen und vor allem in Europa als Heilmittel zunächst erst eingeführt worden. Zum Beispiel der Schnupftabak galt als Mittel gegen Kopfschmerzen. Mhm. Und man sprach dem Tabak im Prinzip alle möglichen Heilmöglichkeiten zu, sollte sogar aufgelegte Tabakblätter sollten Geschwüre heilen, was ich, das alles. Das hat sich natürlich bewährt, aber hat sich aus dieser Zeit aus dem Heilmittel zu einem Genussmittel entwickelt.
Nun gibt es gar nicht so wenige Gemälde, die uns den preußischen König Friedrich I. zeigen mit seinem Tabakskollegium. Ja. Was hat es damit auf sich?
Der König war ja im Prinzip eingebunden in die ganze höfische Zeremonie. Also war alles vorgeschrieben, was gemacht werden sollte. Und der hat als Ausgleich dazu dieses Tabakskollegium eingeführt, wo er mit Männern gesprochen hat, die ihm gefallen haben. Also das waren Generale und Offiziere, aber auch Beamte oder Künstler, mit denen er zwanglos gesprochen hat. Da wurde geraucht und wurde auch Bier getrunken. Auch das war ja nicht üblich gewesen, dass der Adel im Bier trinkt, sondern Wein oder Sekt musste getrunken werden. Und er sprach, das war eine Form, wo er dann als Gleicher unter Gleichen im Prinzip auftreten wollte, wo er auch erfahren hat, was eigentlich sonst offiziell ihm nicht mitgeteilt wurde.
Mhm. Also wo vielleicht eine gewisse Lässigkeit oder, ja, Offenheit vorherrschte, wird, ja, aus diesem Grund Rauchen ja im Grunde bis heute assoziiert mit Freiheit und Unabhängigkeit. Wir kennen den Marlboro-Man, wir kennen den Slogan Liberté toujours.
Natürlich. Das spielt auch früher eine Rolle, das hat sich natürlich auch gewandelt dabei. Zum Beispiel der Zigarrenraucher galt Anfang des 19. Jahrhunderts als Demokrat, also als aufsässiger Bürger. Aha. Hat er später entwickelt zu dem Motiv, was zum Beispiel George Grosz gezeichnet hat, den Kapitalisten, der eine dicke Zigarre im Mund hat. Und Das ist an dem Wechsel des Bildes gewesen.
Jetzt haben Sie gesagt, dem Tabakkollegium gehörten Männer an, für die sich der König interessiert hat. Wie war das mit Frauen? Also ab wann wurde das ein Symbol der emanzipierten Frau zu rauchen, vielleicht mit Spitze sogar?
Es wurde ja nicht bloß geraucht, wurde auch Tabak geschnupft und Tabak gekaut. Das Tabak Schnupfen zum Beispiel, das war auch bei Frauen üblich gewesen, zum Beispiel im Adel etwa. Das Tabakrauchen für Frauen kam eigentlich erst direkt auf nach dem im Ersten Weltkrieg, als Frauen im Prinzip dann Männerberufe ausüben mussten, weil die Männer ja an der Front waren. Die waren als Busschaffnerin oder Postbote oder weiß ich was alles tätig gewesen. Und das führte dazu, dass sie emanzipiert haben, in der Zeit auch danach, dass sie ihre Rechte beibehalten wollten. Und dazu gehörte auch das Auftreten einerseits in männlicher Kleidung, also mit Hosenrock oder Hose, zum anderen aber auch das Rauchen als Zeichen der Emanzipation, der Selbstständigkeit.
Ja, da sehen jetzt wahrscheinlich viele Marlene Dietrich vor ihrem inneren Auge.
Ja.
Jetzt ist Freiheit das eine, aber auch der Künstler oder die Künstlerin, dann insbesondere im 20. Jahrhundert, ist oft eine sehr stark qualmende Person. Wie kommt es dazu, dass die Muse, zumindest im 20. Jahrhundert, wohl bevorzugt Raucher küsst?
Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass wir Raucher eine bestimmte Mentalität haben. Ich denke jetzt nicht an den Zigarettenraucher, sondern vor allem an den Pfeifen oder den Zigarrenraucher. Der Pfeifenraucher hat ja bestimmte Rituale zu machen. Es ist ja nicht bloß so, dass die Zigarette schnell angesteckt wird, sondern die Pfeife muss natürlich erstmal sorgfältig gereinigt werden, muss dann gestopft werden, sorgfältig nochmal nachgestopft werden, dann wird angezündet. Dann mal der Tabak nochmal runtergedrückt werden, das dauert schon. Und das ist eine Sache, die eben ein bisschen Ruhe und verdankt. Und das ist etwas, kommt auch dem entgegen, dass man da auch seine Gedanken ordnen kann und sich künstlerisch auch beschädigen kann.
Nun kennen wir ja vielleicht viele von uns die Serie Mad Men, die sich ja zentral darum dreht, wie Werbemenschen in New York versuchen zu verschleiern, dass Rauchen ungesund ist. Wann kam denn erstmals dieser Gedanke auf?
Es gibt es eigentlich schon von Anfang an. Also es gab immer schon Leute, die gegen das Rauchen waren. Ich denke zum Beispiel an Goethe, der ja empört war über Raucher, der sich ausgedrückt hat. Deswegen andererseits hat er aber auch selbst Tabakdosen verschenkt oder auch als Geschenk entgegengenommen. Aber es gab eben solche, es gab auch andere Gründe, zum Beispiel aus medizinischen Gründen hatte man versucht, das Rauchen zu verhindern. Angeblich soll es dann durch das Gehirn austrocknen, aber das sind eben Sachen, die im Prinzip mehr oder weniger subjektiv entschieden sind. Das medizinische Gründe kamen eigentlich erst in den 1950er Jahren auf, wo man wirklich auch festgestellt hat, welche Giftstoffe eigentlich im Tabakrauch enthalten sind. Es ist ja nicht bloß Nikotin, sind ja auch viele andere Schwermetalle oder andere Schadstoffe, die dort enthalten sind.
Sagt Museumsmann und Ethnograf Lutz Liebert, der das Tabakmuseum in Vierraden bei Schwedt mit aufgebaut hat. Das Tabakmuseum ist saisonal geöffnet, jetzt zum Beispiel von Mai bis September, immer donnerstags bis sonntags. Die Öffnungszeiten entnehmen Sie der Website. Haben Sie besten Dank für Ihre Expertise heute, Herr Liebert. Ach, eine Frage noch, rauchen Sie?
Nicht mehr, seit über 30 Jahren schon nicht mehr.
Okay.
Ich hatte auch nur Pfeife geraucht, nie Zigarette.
Prima, passt. Dankeschön. Zum rauchfreien Mai. Machen Sie es gut, schönen Tag.
Danke ebenfalls, Frau Weber.